Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Heute gibt's Panda-Bären und Fußballer für euch. Beides made in China. Die beiden Panda-Bären Meng Meng und Xiao Ying, die leben bisher in China in Chengdu im Zoo und kommen jetzt nach Berlin in den Zoo als Leihgabe. China verleiht die Pandas immer nur. Das ist eine teure Sache und aber auch irgendwie eine Attraktion, was es kostet und wie man mit den beiden so umgeht. Wir haben heute den Panda-Bären-Beauftragten des Berliner Zoos zu Gast. Und wir reden über die chinesische Fußballnationalmannschaft. Die soll nämlich bald in der Regionalliga Südwest spielen.
Wir sind in den Dialog gegangen mit den 19 Vereinen und haben also sehr schnell Rückmeldungen bekommen, dass da durchaus der Wunsch da ist. Und alle 19 Vereine haben ausnahmslos gesagt, es wäre toll, wenn so eine Kooperation zustande kommt.
Felix Wiedem, der stellvertretende Geschäftsführer der Regionalliga Südwest, muss jetzt also schauen, wie man das alles so logistisch macht. Wir klären, was es damit auf sich hat. Verena von Keitz ist heute Abend mit dabei.
Hallo.
Mein Name ist Thilo Jahn. Schönen guten Abend und Ni Hao.
Deutschlandfunk Nova.
Wir reden über Fußball in der Fußballregionalliga Südwest, sozusagen der vierten Liga im deutschen Fußball. Dort spielen Clubs wie Kickers Offenbach, wie Waldhof Mannheim, Astoria Waldorf und Teutonia Watzenborn Steinberg. Und in der nächsten Saison auch China, die U20 der chinesischen Nationalmannschaft, so möchte es der DFB und China sowieso. Heute berichtet die Fußballzeitung Kicker über diese möglichen Pläne für die neue Saison. Angeblich sollen sich die chinesischen Kicker damit auf die Olympischen Spiele 2020 in Tokio vorbereiten, mitspielen und schön von den deutschen Fußballern was lernen. Darüber habe ich heute mit Tim Jürgens, stellvertretender Chefredakteur beim Fußballmagazin 11 Freunde, gesprochen, wollte von ihm wissen, was er von dieser Meldung heute gedacht hat.
Ja, im ersten Moment habe ich gedacht, was haben wir denn heute, 1. April? Liest sich im ersten Augenblick definitiv wie eine Falschmeldung oder eine Ente oder eine etwas daneben geratene Gag, ganz klar. Aber offensichtlich ist es wahr, in der nächsten Saison spielt die Regionalliga Südwest an dem spielfreien Tag, haben die also kein Testspiel mehr, sondern sie spielen gegen die U20 der chinesischen Nationalmannschaft.
Okay, ja. Es gibt aber da kein Rückspiel dann jeweils immer wieder dann in China.
Nein, diese Mannschaft kommt nach Deutschland, ist offensichtlich, so wie wir jetzt gehört haben, in der Nähe von Heidelberg haben die ihr Quartier, reisen dann aber immer zu den Spielen an. Das heißt also, diese Mannschaften in der Regionalliga Südwest haben dann nochmal zwei zusätzliche Heimspiele. Das heißt natürlich, sie haben nochmal Zuschauereinnahmen. Das ist meistens nicht allzu viel. Das sind so zwischen 300 und 900 Zuschauern. Und sie kriegen natürlich zusätzlich auch nochmal 15.000 Euro vom Verband für dieses zusätzliche Engagement, dass sie die Spiele gegen die Chinesen da machen.
Aha, also es gibt da durchaus nochmal Geld. Und es kann ja auch irgendwie ganz spannend sein, sich dann nochmal zu messen. So international ist man ja nicht unterwegs, wenn man in der Regionalliga spielt normalerweise.
Richtig, und das ist, glaube ich, der Hintergrund der ganzen Angelegenheit. Es ist die Möglichkeit für so schlafende Riesen wie, sagen wir, Kickers Offenbach, die sich ja eigentlich immer noch im Profifußball, wenn nicht sogar in der ersten Liga verorten, endlich wieder auf großer Bühne stattzufinden, wenn über die Spiele möglicherweise im Reich der Mitte berichtet wird. Ich glaube, das ist einmal die Idee, dass man natürlich eine Markenbekanntheit schafft in einem Land, wo man ja immer sagt, da sind die Perspektiven unbegrenzt langfristig gesehen. Es steht da ja wohl auch dahinter, dass der Deutsche Fußballverband auch auf politischer Ebene ein Abkommen mit China getroffen hat, das hat im Kanzleramt stattgefunden, dass man sagt, okay, wir kooperieren jetzt auf allen Ebenen, fußballerisch, aber vielleicht ja auch politisch, vielleicht gibt es ja auch Marktperspektiven auf einer ganz anderen Ebene, nicht nur im Fußball, die man da ausbauen kann. Und ich glaube, da spielt vieles rein, was wir momentan noch nicht so ganz durchschauen.
Ja, plus, dass China natürlich diese jungen Fußballer fit kriegen will für die Olympiade 2020. Das sind ja zum Teil dann die Spieler, die dann auch spielen sollen in der Regionalliga Südwest. Ist ja auch nochmal so ein Engagement. Du hast es gerade schon angesprochen, diese Kooperation zwischen Deutschland und China. Was passiert denn da eigentlich gerade beim Fußball zwischen diesen beiden Ländern?
Naja, man muss sagen, es hat immer schon Zusammenarbeit gegeben zwischen Deutschland und China. Und jetzt hat man das sozusagen dem Ganzen in Brief und Siegel gegeben durch dieses Abkommen. Und man sagt, okay, wir hier als größter Sportfachverband der Welt, der DFB, wir unterstützen euch. Wir geben euch Nachwuchsförderung, weil ihr wollt ja langfristig auch mal eine Weltmeisterschaft ausrichten. Und wie man ja hört, soll sozusagen auch auf Staatsebene in China beschlossen worden sein, dass man irgendwann 2050 vielleicht auch mal Weltmeister werden möchte. Das hat man in den USA ja auch versucht. Ja. Da ist man ja auch noch auf dem Weg. Kritik, aber wenn man ehrlich ist, die USA spielt mittlerweile ja schon bei der WM eine durchaus gewichtige Rolle und langfristig gesehen schafft das vielleicht China auch auf diese Art und Weise. Ja, also aus chinesischer Perspektive ist das auf jeden Fall keine schlechte Idee.
Also man kopiert dann Dinge, die in Deutschland im Fußball gut laufen wohl und bringt sie vielleicht auch nach China? Kann das auch ein Schritt sein?
Natürlich, das Know-how wandert nach China. Das ist aber ja letztendlich auch in vielen anderen Ländern der Welt so, dass wir eine gute Trainerausbildung haben in Deutschland, die dann eben in anderen Ländern mithilft. Manchmal ist es ja auch eine Strukturfrage, wobei ich nicht glaube, dass es in China an der Struktur einer Organisation mangelt. Da liegt es vielleicht wirklich noch an so Grundlagen, die taktisch oder fußballerisch generell sind. Und ich glaube, das möchten die haben und dass sie das nachfragen, das ist legitim. Mhm. Die Frage ist nur hier in diesem speziellen Falle, wie sehen wir das eigentlich, dass auf einmal in einer deutschen Liga eine chinesische Mannschaft mitspielt, wenn auch außerhalb der Konkurrenz.
Wie fällt denn deine Bewertung aus?
Ja, man muss sich fragen, wo geht das dann weiter? Also ich spinne jetzt einfach mal rum. Mhm. Ein großes Unternehmen hat eine eigene Liga, weil es sehr viele Mitarbeiter hat, sagt, ach, wir haben eigentlich auch Nachwuchsbedarf im Fußball, wir wollen da eigentlich auch besser werden. Ihr seht auch Vermarktungschancen, wir geben auch noch ein bisschen Geld dafür. Können wir da nächstes Jahr mal ein Team, ich sage jetzt mal von VW oder Porsche oder was auch immer, wir dürfen da jetzt auch mal mitspielen. Was würden die Leute dann sagen? Also ich sehe es so ein bisschen zweigeteilt. Auf jeden Fall ist es eine sehr, sehr seltsame Versuchsanordnung, die wir so in Deutschland noch nicht gehabt hatten. Ich denke mal, eigentlich war das Ligensystem so ganz gut. Und ehrlich gesagt frage ich mich, wenn Kickers Offenbach gegen Teutonia Watzenborn spielen, warum muss dann auch noch die U20 von China damit spielen?
Weil es vermutlich attraktiv ist. Die U20 der chinesischen Fußballnationalmannschaft soll bald in der Regionalliga Südwest mit Koblenz, Offenbach oder Rot-Weiß Essen spielen, jeweils am spielfreien Tag der einzelnen Teams. Die haben da eine Lücke. Einschätzungen waren das von Tim Jürgens vom Magazin Elf Freunde.
Deutschlandfunk Nova.
Das ist eine ganz schön anstrengende Sache, eine Wohnung zu finden in deutschen Großstädten. Es gibt kaum was und es gibt dann auch noch kaum was Bezahlbares. Und es ist noch eine größere Herausforderung, wenn man einen ausländischen Namen hat und nicht eben Hanna Berg heißt, als Beispiel. Ausländer haben deutlich schlechtere Chancen, eine Wohnung zu finden. Das hat der Bayerische Rundfunk zusammen mit dem Spiegel jetzt analysiert. Wohnungssuchende zum Beispiel mit türkischen oder arabischen Namen werden besonders stark diskriminiert. In jedem vierten Fall gingen die leer aus, indem ein deutscher Interessent eine positive Rückmeldung auf eine Anfrage erhalten hat. Das ist ein eindeutiger Fall von Diskriminierung. Wie kann das alles, bitteschön, vorurteilsfrei ablaufen? Bei Jobbewerbung, da geht es ja auch mittlerweile. Deutschlandfunk Nova-Reporter Christian Schmidt mit einer ganz persönlichen Geschichte dazu.
Es war vor 6 Monaten. Mein Kumpel Atala aus Syrien hat eine Wohnung gesucht. Ich war dabei, um ihm ein bisschen zu helfen. Besichtigung, dann Gespräch mit der Vermieterin. Die Wohnung stand leer, sie war weit außerhalb von Köln. Deshalb war Atala auch der einzige Interessent. Dann entwickelte sich das Gespräch mit der Vermieterin in eine sehr eindeutige Richtung.
Dann sagt mit mir, bist du aus Syrien? Ich sage ja, dann bist du Flüchtling.
Ja. Der Mietvertrag lag schon unterschriftsreif auf dem Tisch. Aber nach diesen beiden Fragen nimmt die Vermieterin den Kugelschreiber wieder zu sich und sagt, sie würde sich melden. Das hat sie nie getan. Im hart umkämpften Wohnungsmarkt haben es Leute wie Atala noch schwerer als alle anderen.
Ich habe viel gesucht auf Internet, aber zum Beispiel, wenn ein Nachrichten senden, ja, hallo, ich bin Atala, ich komme aus Syrien, so, er sagt, liebe Deutsche.
Den falschen Namen für Vorstellungsgespräche zu haben, das ist ein altes Problem. Auf dem Arbeitsmarkt ist es schon länger bekannt. Vor ein paar Jahren gab es deshalb die Idee von anonymisierten Bewerbungen. Ohne Foto, ohne Namen, ohne Geschlecht. Nur das Wesentliche sollte ausschlaggebend sein, um die erste Hürde zu überwinden, nämlich zum Vorstellungsgespräch eingeladen zu werden.
Sie lenken den Fokus bei einem Menschen nur auf die Qualifikation,
sagt Christine Lüders von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Sie hat sich damals maßgeblich für anonyme Bewerbungen eingesetzt.
Da kommt es nicht drauf an, wie er aussieht, welche Hautfarbe er hat, wie alt er ist. Und das hilft vielen Menschen, überhaupt erstmal die erste Hürde zu überwinden. Die klare Tendenz war, dass Menschen mit Migrationshintergrund bessere Chancen haben, zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen zu werden. Und das war eine wichtige Erfahrung.
Manche Firmen sind nach dem Pilotversuch bei diesem Verfahren geblieben. Wäre das nicht was für den Wohnungsmarkt? Wenn ImmoScout, WG gesucht und wie sie alle heißen, beim Online-Formular einfach den Namen weglassen würden? Was aber, wenn man dann die erste Hürde schafft, weil man einen schönen Text geschrieben hat, wenn man zur Wohnungsbesichtigung eingeladen wird, Spätestens dann sieht der Vermieter ja, wer vor ihm steht.
Ja, das höre ich sehr häufig. Aber schauen Sie, wenn man Vorurteile im Kopf hat und eine Person nicht einlädt, dann hat man die auch noch nicht gesehen. Und gehen wir mal davon aus, dass jetzt einer Vorurteile hat gegen Menschen, die arabisch klingende Namen haben. Jetzt sitzt der Mensch vor ihm und redet fließend Deutsch, ist gebildet und ganz klar, dann verliert doch manches Vorurteil seine Kraft. Das heißt, die erste Hürde ist die wichtigste Hürde.
Der Maklerverband ist in dieser Sache zurückhaltend. Zwar sollten zum Beispiel Religionszugehörigkeit oder sexuelle Orientierung in Selbstauskunftsbögen keine Rolle spielen, heißt es in einer Stellungnahme vom Maklerverband. Das sei auch laut Antidiskriminierungsgesetz verboten. Name, Alter, aber auch Einkommen und Nationalität seien aber erlaubt und gebräuchlich, heißt es. Ob das Modell von anonymisierten Bewerbungen auf dem Wohnungsmarkt funktionieren könnte, daran hat Christine Lüders von der Antidiskriminierungsstelle so ihre Zweifel. Erstens müssten die Vermieter mitmachen und das ist deutlich schwieriger, als bei einer öffentlichen Behörde mal ein Pilotprojekt zu starten. Und viele Besichtigungstermine werden immer noch per Telefon gemacht. Da fällt das Verfahren dann also auch weg. Christine Lüders hat aber einen anderen Vorschlag.
Wenn man aber vermutet, dass man keinen Besichtigungstermin bekommen wird, nur weil man einen anders klingenden Namen hat, dann sollte man eher einmal testen, ob das mit einem anderen Namen geht. Denn solche Testings werden auch vor Gericht anerkannt und dann können Sie dagegen vorgehen.
Atala und ich sind nicht gegen die Vermieterin vorgegangen. Wer will schon in einer Wohnung leben, in der man nicht willkommen ist?
Wir sind auch Mensch. In Syrien hat Krieg. Wenn ich in Syrien, vielleicht ich bin jetzt tot.
Am Ende haben wir nämlich was viel Schöneres gefunden.
Ich wohne jetzt in Nippes, 3 Leute, 2 Deutsche, eine Frau, ein Mann. Manchmal treffen zusammen, ein bisschen kochen, so, ein bisschen sprechen, ziemlich nett.
Deutschlandfunk Nova.
Der Berliner Zoo erwartet schon ganz ungeduldig auf Meng Meng, weiblich, und auf Yao Xing. Männlich, das sind Panda-Bären und die sollen am Samstag diese Woche im Zoo ankommen, dort in Berlin, und sollen quasi Berliner Bären werden. Besonders daran, Panda-Bären werden immer nur ausgeliehen zu Zuchtzwecken, bleiben also Eigentum Chinas. Damit dieses Eigentum auch nicht beschädigt wird, war Christian Toll, der Chefbetreuer der Pandas im Berliner Zoo, vorher schon mal in China unterwegs gewesen. Er hat die Bären im Zoo in Chengdu besucht. Auf was er da so achten muss, habe ich kurz vor der Sendung mit ihm besprochen. Ich wollte von ihm wissen, wie seine erste Begegnung mit diesen beiden Tieren eigentlich war.
Na, für mich natürlich sehr aufregend, weil letztendlich ich ja dann wusste, dass es tatsächlich die beiden Tiere sind, die tatsächlich zu uns kommen. Und Yao Qing, der hat das eigentlich recht entspannt aufgenommen. Der hat auch gerade geschlafen und dann hat er zwar mitbekommen, dass ich da oben langgelaufen bin und ihn mir angeguckt habe. Ja. Aber er hat sich dafür eigentlich nicht weiter interessiert und hat dann einfach weiter geschlafen.
Aber Körperkontakt gibt es dann erstmal nicht?
Körperkontakt war dann erst später.
Aha. Und, ja. Und was macht man da so? Dann nimmt man den mal hin, guckt den mal an oder muss der erstmal sie riechen oder was passiert da?
Ja, also am Anfang genau war es halt so, dass er dann reinkam und ich dann ihm erstmal so meine Hand am Gitter entgegengestreckt habe, dass er da wirklich erstmal in Ruhe schnuppern kann. Und dann gibt's halt so ein paar Leckerlis, Apfelstückchen, dann spricht man natürlich auch ein bisschen mit den Tieren, dass die schon mal die Stimme gehört haben und im Normalfall lassen die sich dadurch auch ganz gut beruhigen, wenn man eben mit einer einigermaßen ruhigen Stimme auch mit denen spricht, dann wirkt das eigentlich immer ganz gut bei den Tieren.
Und wie war der Kontakt mit der Dame, mit Meng Meng?
Ja, die war ein bisschen aufgeregter, die war dann schon recht nervös, als sie gemerkt hat, dass da oben ein Fremder langläuft. Die ist dann halt auch nervös hin und her gelaufen und hat dann immer nach oben geguckt. Und als sie dann später eben eingesperrt wurde und wir da dann eben den ersten direkten Kontakt hatten, da war die halt auch ein bisschen zurückhaltender und ließ sich dann aber mit eben entsprechend Apfelstückchen, also sprich Leckerlis, auch ganz gut überzeugen.
Na, kann ja alles noch werden. Jetzt ist es ja so bei Panda-Bären, die werden ja in der Regel ausgeliehen von China. In diesem Fall haben die natürlich auch ein paar Millionchen gekostet. Haben Sie denn da besondere Anweisungen auch von den chinesischen Kollegen bekommen oder Auflagen, Regeln, wie die zu pflegen sind?
Na, inzwischen ist eigentlich von den Chinesen fast alles irgendwie auferlegt und da ist ganz genau vorgezeichnet, wie die Tiere zu behandeln und zu pflegen sind. Deswegen werden eben auch nochmal die 2 chinesischen Kollegen, die jetzt die Bären in Chengdu betreut haben, nochmal für eine gewisse Zeit mit in Berlin sein, damit die uns dann hier eben nochmal direkt zeigen können, wie viel wir füttern sollen, wie trainieren sollen, wie wir insgesamt mit denen umgehen sollen. Das sind natürlich Sachen, die man als Tierpfleger eigentlich schon kann, aber die Chinesen wollen halt immer ganz auf Nummer sicher gehen und wollen uns dann halt da nochmal richtig mit anlernen. Sozusagen.
Was glauben Sie, was ist denn dann die größte Umstellung für die Panda-Bären, wenn sie nach Deutschland kommen?
Ja, in erster Linie natürlich die klimatische Umstellung, weil es bei uns dann halt doch sehr, sehr viel trockener ist als in Chengdu. Nicht mal unbedingt, dass es hier heißer wäre, aber eben wesentlich trockener. Und dann natürlich auch dann doch die ungewohnte Sprache. Also ich glaube, jeder Tierpfleger auf der Welt spricht mit seinen Tieren. Und manchmal hat man dann eben auch den Eindruck, dass die Tiere einen verstehen. Und insofern wird das sicherlich für die beiden ein bisschen ungewohnt, wenn dann jemand nicht mehr unbedingt Chinesisch spricht, sondern dann auf einmal Deutsch.
Sie haben jetzt nicht extra Chinesisch gelernt?
Nein.
Okay. Ist das sowieso eine Umstellung für Sie, ne? Ich meine, Sie hatten jetzt einen Job als Vize-Revierleiter der Einhufer in Berlin, ja. Im Zoologischen Garten, und jetzt werden Sie Chefbetreuer der Panda-Bären. Also ist ja schon nochmal was anderes, ob man jetzt sich um ein Pferd kümmert oder um einen Panda-Bär, oder?
Ist natürlich schon ein Unterschied, aber letztendlich sind ja beides schwarz-weiße Pflanzenfresser. Nein, so einfach ist es nicht, aber ist natürlich schon auch ein großer Schritt, aber dafür habe ich mich ja letztendlich auch bewusst entschieden. Und auch während der Lehre zum Zootierpfleger durchläuft man ja alle Reviere und hat daher immer eine gewisse Grundkenntnis eigentlich über alle Tierfamilien, und insofern ist man dann halt auch in der Lage, eben diesen Wechsel zu machen.
Der Berliner Zoo bekommt diese Woche Samstag zwei neue Panda-Bären, ausgeliehen von China, Meng Meng und Yao Xing. Die beiden Namen können wir uns schon mal merken. Christian Toll, das ist der Name des Betreuers im Berliner Zoo. Wir reden über Panda-Bären heute in der Redaktionskonferenz hier. Gibt nicht viele auf dieser Welt. Panda-Bären kriegt man nur höchstpersönlich vom chinesischen Staat. Verena, du hast dazu mal recherchiert, da steckt ein richtiges Geschäftsmodell dahinter, ne?
Ja, also es gibt außerhalb von China nur um die 50 Pandas in Zoos auf der ganzen Welt. Die konkrete Zahl der bedrohten Tierart liegt derzeit bei insgesamt knapp 1900. Und wenn man einen haben will, dann muss man dafür mit China einen Leasingvertrag machen.
Und man geht dann so eine Art Miete ein, ne?
Genau, du kriegst die nur von der chinesischen Regierung ausgeliehen für 10 Jahre, immerhin im Doppelpack. Dann gibt es eine Verlängerungsmöglichkeit noch. Die Pandas bleiben aber, weil sie ja nur vermietet sind, die ganze Zeit Eigentum der chinesischen Volksrepublik. Und auch wenn das eintritt, was ja alle immer erhoffen und wo wir wissen, bei Pandas dauert das immer so ein bisschen, weil sie so sexfaul sind, der Nachwuchs, also wenn Nachwuchs in einem ausländischen Zoo geboren wird, dann ist der auch chinesisches Eigentum. Und der wird dann tatsächlich auch nach der Entwöhnung von der Mutter zurückgeführt ins Mutterland.
Das ist ja schon spannend, auch in diesem Berliner Fall jetzt, wo diese beiden neuen Panda-Bären hinkommen, da ist 2012 ja Bao Bao gestorben, auch ein Panda-Bär. Damals hat man aber, weil das Sperma von ihm so gut war, das noch eingefroren. Das heißt, jetzt die theoretische Möglichkeit wieder der Befruchtung.
Ja, mit dem neuen
dort.
Weibchen, ne? Aber dann mal gucken, wie dann das Männchen reagiert. Ob das merkt, man weiß es nicht.
Jetzt muss man alles mal abwarten, ne? Das kann man jetzt natürlich am Samstag noch nicht, wenn die da ankommen. Erstmal Piano, ne? Erstmal so ein bisschen Panda-Attitüde.
Haben wir ein schönes neues Gehege und so.
Wie hoch ist die Leihgebühr denn da eigentlich so?
Ja, ist nicht ganz einfach rauszufinden. Sie muss sehr, sehr hoch sein. Also Zahlen, die zum Teil aus den USA bekannt sind, die gehen so in Höhe von 1 Million Dollar pro Jahr für ein Pärchen an Miete. Und wenn einem Panda was zustößt und er stirbt, dann muss man auch noch Strafe zahlen. Also soll wahrscheinlich dazu beitragen, dass Pandas dann halt wirklich gehegt und gepflegt werden.
Ja, ist ja sehr vorsichtig. Aber können wir schon festhalten, Pandas sind für Zoos dann unglaublich teuer.
Ja, man kann eigentlich sagen, die teuersten Zootiere, die man halten kann. Dazu kommen nämlich auch noch immense Futterkosten für den ganzen Bambus, den die ja weghauen pro Tag. Das sind ja wirklich enorme Mengen. Also ich würde mal sagen, für Zoos ist das sicher kein Gewinngeschäft.
Und die machen das aus den Gründen, dass Leute kommen, oder was ist das?
Weiß man nicht. Also der Zoodirektor des Berliner Zoos, Andreas Knierim, der hat gesagt, als er gerade wiederkam, nachdem er die Verträge da gemacht hat mit China, die Vorverträge, dass für ihn vor allem der Artenschutz und die Symbolwirkung, die Pandas haben, eine wichtige Rolle spielt. Es scheint aber so zu sein, dass es einfach bei der ganzen Geschichte auch um mehr geht als nur ums Geld und darum, irgendwie Zoobesucher anzulocken, sondern eben auch um internationale Diplomatie. Mit den Pandas zeigt China nämlich eigentlich sehr deutlich, dass es einem anderen Land verbunden ist. Also es ist schon eine Auszeichnung, wenn du einen bekommst. Frankreich hat zum Beispiel Pandas bekommen für einen Zoo, nachdem es einen abgeschlossenen Vertrag über Atomtechnik gab mit China. Und Japan und Singapur, die wurden ebenfalls belohnt, mit den schwarz-weißen Bären nach einem Freihandelskommen, was
ist
erfolgreich
ist. Ja, pervers, dass dieses Tier dann so instrumentalisiert wird eigentlich. Ne?
Ja.
Schon, also das weiß man nicht im einen oder anderen Fall. Pandas sind süß, das halten wir fest auch, ja. Aber mit ihnen macht China natürlich auch Politik. Haben wir das auch mal wieder geklärt.
Deutschlandfunk Nova.
Es gibt immer mehr Ernährungshypochonder, also Leute, die sich Nahrungsmittelunverträglichkeiten nur einbilden. Das hat gestern bei uns in der Sendung der Ernährungswissenschaftler Uwe Knob gesagt. Er kritisiert konkret,
dass zum Beispiel die Menschen mit einer tatsächlichen Intoleranz oder einer tatsächlichen Allergie von dem Rest der Welt mittlerweile so ein bisschen belächelt werden, nach dem Motto, ja, schon wieder so einer. Davon gibt es ja jede Menge, weil es natürlich sein kann, dass durch diese inflationären Unverträglichkeiten die tatsächlich Betroffenen nicht mehr so richtig ernst genommen werden. Und das ist ein Problem für die Leute, die wirklich nicht mehr alles essen können.
Ihr habt das Thema bei Facebook bei uns kommentiert und Dominik Bonsch sieht das ein bisschen anders. Er schreibt, auf der anderen Seite wird dadurch der Markt größer. Man bekommt viel mehr Artikel, die man verträgt, zu halbwegs moderaten Preisen. Und man bekommt sogar in relativ vielen Restaurants etwas Genießbares zum Essen. Weiterhin schreibt er, vor 20 Jahren war das noch komplett anders. Da hat das kaum einen interessiert. Die Kochbücher für glutenfrei waren zum Heulen und einkaufen durfte man im Reformhaus. Eure Meinung zu diesem Thema ist uns wichtig, gibt sie uns bei Facebook.
Deutschlandfunk Nova.
Es war wahnsinnig warm die Woche und ist es auch immer noch. Dann dachte man, okay, jetzt kühlt sich vielleicht endlich mal ab, aber doch bitte nicht so. Heute gab es in vielen Teilen Deutschlands eine Unwetterlage. In Berlin, da hat die Feuerwehr einen Ausnahmezustand ausgerufen. In Norddeutschland, da gab es sogar einen Todesfall und viele Verletzte durch umfallende Bäume. Dort waren auch viele Bahnstrecken blockiert. In Hamburg, da haben wir auch Bilder gesehen heute bei Twitter, da soll laut dem deutschen Wetterdienst sogar ein Tornado gewütet haben. Also wieder so eine Wetterlage, die Festivals am Wochenende, das Hurricane Festival zum Beispiel in Schesel zwischen Bremen und Hamburg, echt nicht leicht machen, Verena. Ne?
Ja, denn der Deutsche Wetterdienst hat passend für Schesel eine Unwetterwarnung rausgegeben. Da gab es dann eben auch richtig Fettregen und setzte den Campingplatz unter Wasser, die Parkplätze unter Wasser. Deswegen hat sich der Start des Festivals, der heute ja eigentlich so gegen mittags sein sollte, 80.000 Besucher erwartet, hat sich verzögert und wegen der Wetterlage haben die Hurricane-Veranstalter dann auch alle gebeten, die zum Beispiel im Umkreis von 50 Kilometer vom Veranstaltungsort wohnen, bitte erst morgen anzureisen, beziehungsweise auch wenn sie schon auf dem Weg waren, bitte wieder umzukehren und dann zu Hause zu schlafen. Genau das Gleiche für all die, die noch nicht losgefahren sind, einfach noch eine Nacht zu Hause bleiben, ja.
Und das ist natürlich schwierig für die, die so von ein bisschen weiter herkommen. Ne? Denen hat es natürlich nichts genutzt.
Nee, also diese Warnung haben die dann wahrscheinlich dann erreicht, als sie gerade im dicken Stau standen. Ein Baum auf der A1 bei Sittensen war umgekippt. Die Autobahn war in beide Richtungen gesperrt.
Unwetter und Festival und explizites Hurricane, das ist nichts, leider nichts Ungewöhnliches. Ne?
Ja, ich würde mal sagen, Hurricane sollte vielleicht doch nochmal über den Namen nachdenken, weil gerade bei dem Festival hören wir wirklich immer regelmäßig, dass das total absäuft, genau wie letztes Jahr auch. Da standen da die Leute auch wieder schön im Schlamm, haben wir die Fotos gesehen und es musste zum Teil auch abgebrochen werden zeitweise.
Morgen ist dann wieder alles entspannt oder wie sieht's aus?
Ja, heute Nacht kann da wohl noch was kommen, sagt der Deutsche Wetterdienst in der Region, aber ab morgen soll es sich relativ beruhigen. Es wird kühler, ein bisschen Regen kann es geben, es ist ein bisschen bewölkt. Alles nichts Bedrohliches. Übers Wochenende wird es dann wohl eher so Richtung Süddeutschland ungemütlich. Da können die ganzen Unwetter auch nochmal hinziehen.
Bleiben wir kurz bei der Musik in Berlin. Da soll heute Abend ein Depeche Mode Konzert stattfinden. 2025 war die Uhrzeit. Findet es statt, findet es nicht statt? Wie ist da
die Veranstalter sagen, das ausverkaufte Konzert mit 70.000 Besuchern wird stattfinden. Mhm. Das ist da eben im Olympiastadion. Und da sind die Blitz gesichert. Und nur in der Mitte kann quasi der Regen runterkommen. Und das ist das einzige Problem. Wenn es dann tatsächlich einen Starkregen gibt, weil es sind immer noch Unwetter angesagt in Berlin. Da hat es ja auch ziemlich gewütet heute schon. Da müssten dann die Leute, die sozusagen in der Mitte stehen und nicht geschützt sind, die müssen dann sozusagen sich nach außen verflüchtigen.
Dass es bei dem Wetter einfach nicht mal milde zugehen kann, ne? Dass man da irgendwie nicht...
Ja,
bei
den man denkt immer, ne, jetzt so schönes Sommerwetter und dann aber immer so
was. Dann kracht es dann wieder.
Heute war letztes Jahr auch so.
Ja, das ist bei Festivals lustigerweise in den letzten paar Jahren immer so gewesen, dass irgendwie Rock am Ring hat das ja auch miterlebt, dass irgendwie was passiert. Klar, Festivals sind oft auch auf Geländen, wo das relativ angreifbar ist. Ja, aber...
Und sie sind im Sommer.
Hoffen wir mal,
wenn's warm ist.
Genau, dass alles soweit gut läuft.
Deutschlandfunk Nova.
Ermittler, Polizisten dürfen künftig mitlesen bei Messenger-Diensten wie WhatsApp, wenn es Terrorverdacht gibt oder den Verdacht einer Straftat und wenn ein Richter sein Okay gegeben hat. Der Bundestag hat heute das umstrittene Überwachungsgesetz beschlossen. Sandro Schröder aus unserem Hauptstadtstudio hat diese Abstimmung für Deutschlandfunk Nova verfolgt. Sprechen wir drüber. Grüß dich, Sandro.
Hallo, Thilo.
Wie soll das Mitlesen der Polizei denn genau funktionieren?
Das soll so funktionieren, dass ein Staatstrojaner entweder programmiert oder gekauft wird und der wird dann heimlich durch die Hintertür in unsere Geräte dann einbuxiert und damit können dann die Polizeibehörden mitlesen, was sonst eigentlich nur verschlüsselt in den Messengern passiert. Bisher konnte die Polizei das also nicht und jetzt können sie quasi das direkt an der Quelle abgreifen und deswegen heißt das Ganze auch Quellentelekommunikationsüberwachung oder kurz Quellen-TKÜ.
Und inwieweit müssen die Telekommunikationsfirmen da mitwirken und mitmachen?
Die haben überhaupt keine Wahl. Also das ist ähnlich wie bei der Überwachung von Telefonaten oder bei den SMS. Da darf das ja die Polizei auch schon. Und da können auch die Telekommunikationsfirmen überhaupt nichts entscheiden. Sie können halt einfach nur mitmachen.
Schauen wir uns nochmal kurz an, was mit diesem Gesetz denn eigentlich konkret erreicht werden soll.
Das war eigentlich schon ganz lange eine Forderung der Innenminister. Die haben gesagt, die Polizei muss auch quasi digital arbeiten können. Sie darf halt nicht nur auf SMS und Telefonate zugreifen können, sondern auch auf die Mittel, die wir heute alle nutzen. Also auf WhatsApp, auf Telegram, auf diese ganzen Messenger. Und es darf keine rechtsfreien Räume geben. Das war immer das Zitat, was immer wieder kam. Und es geht natürlich darum, Terrorismus zu bekämpfen, so zumindest die Argumentation der großen Koalition. Und es geht eben darum, die Polizei technisch aufzurüsten auf den Stand der Dinge 2017.
Das Ganze ist sehr umstritten. Falk Garbsch zum Beispiel, der Sprecher vom Chaos Computer Club, der zweifelt an dieser Methode der Überwachung.
Das, was da jetzt passieren soll, ist, dass der Staat mit Hackermethoden, kriminellen Methoden anfangen will, Endgeräte zu infizieren mit Schadsoftware und dort Informationen abzugreifen.
Viele finden auch, dass die Grundrechte dadurch eingeschränkt werden. Wie schätzt du das Ganze ein?
Ich sehe das ehrlich gesagt genauso. Also ich fühle mich auch als Bürger total angegriffen, denn auch das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, das, was wir auf unseren Computern machen, was wir auf unseren Smartphones machen, das ist auch Teil unserer Persönlichkeit. Also auch im Digitalen haben wir da Grundrechte. Und das, was die Bundesregierung jetzt verabschiedet hat, das ist schon so ein erster Schritt eigentlich in so eine Überwachung, wie sie in den USA schon möglich ist. Und davor haben ja immer wieder alle gewarnt, dass man damit ein System schafft, was später vielleicht von einer anderen Regierung auch mal missbraucht werden kann. Und deswegen so richtig wohlfühlen kann sich jetzt eigentlich mit diesem neuen Gesetz niemand.
Der Bundestag hat heute ein umstrittenes Überwachungsgesetz beschlossen. Es ermöglicht Ermittlern, die Kommunikation bei verdächtigen Personen mitzulesen, bevor sie verschlüsselt wird. Informationen dazu waren das von Sandro Schröder aus unserem Hauptstadtstudio.
Deutschlandfunk Nova.
So, jetzt erstmal hier das Beste von den Wissensnachrichten mit und von Raphael Krämer.
Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten.
Mehr zu essen und deutlich fantastischer. Die Auswahl an Emojis im Smartphone-Messenger wird wohl bald größer. Die Organisation Unicode hat ihren Vorrat an Schriftzeichen erweitert. Sie legt die Standards für Schriftzeichen fest, die von Geräten verwendet werden. Dazu gehören auch Emojis. Neu sind zum Beispiel Feen, Magier, Vampire und Meerjungfrauen. Das Design ist später bei den Herstellern unterschiedlich. Bei den Motiven von Essen kommen Brokkoli, Brezeln und Sandwiches mit in die Auswahl. Und unter den Motiven mit Menschen gibt es neu zum Beispiel Yoga, Klettern und zum ersten Mal auch Frauen mit Kopftuch. Insgesamt kommen bei Unicode mehr als 8000 Zeichen neu dazu. Der Zeichensatz steigt damit auf mehr als 130.000. Er wird aber nicht nur um Emojis erweitert. Enthalten sind zum Beispiel jetzt auch Schriftzeichen von Sprachen aus Indien und China, die da nur wenig verbreitet sind. Wann die Hersteller sie einsetzen, entscheiden sie selbst. So manches Tier, was in Europa auf dem Teller landet, macht offenbar einen Umweg über Deutschland. Aus Zahlen der Bundesregierung geht hervor, dass die deutsche Fleischindustrie immer mehr Schlachttiere importiert. Die Grünen im Bundestag hatten zu dem Thema nachgefragt. Die Zahl der Importtiere hat sich demzufolge in den letzten 20 Jahren mehr als verdreifacht. Letztes Jahr waren es etwa 44 Millionen Tiere. Besonders stark gestiegen sind die Zahlen bei Geflügel. Von den Hühnern, Enten und Gänsen in Deutschland kam fast die Hälfte aus Dänemark. Rinder werden vor allem aus Tschechien und den Niederlanden ins Land gebracht. Aus Großbritannien kommen Schafe, Ziegen und Schweine. Die Grünen sehen in den Zahlen den Beweis dafür, dass viele Tiere nur zum Schlachten nach Deutschland gebracht werden und dass das Schlachten von Tieren in Deutschland zu billig ist. Die Branche steht immer wieder in der Kritik, weil sie mit vielen Billiglöhnern aus dem Ausland arbeitet, mit Subunternehmern und Leiharbeitern. Mehrere Nachbarländer haben sich schon wegen den Niedriglöhnen in Deutschland beschwert. Wer in Neuseeland von einem Weihnachtsbaum spricht, meint nicht unbedingt eine Tanne mit Lichterkette und bunten Kugeln. In Neuseeland wird vor allem auch der Baum Pohutukawa Weihnachtsbaum genannt. Der Baum mit den großen roten Blüten steht dort in der Regel ab Mitte Dezember in voller Pracht, also rechtzeitig zu Weihnachten, deshalb wohl der Name. Forscher haben jetzt ermittelt, obwohl der neuseeländische Weihnachtsbaum typisch für das Land ist, kommt er gar nicht von dort. Sie haben Fossilien des Baums in Australien entdeckt, die wohl 25 Millionen Jahre alt sind. Der Punkt ist, obwohl der Weihnachtsbaum sich über viele Pazifikinseln verbreitet hat, gibt es ihn in Australien nicht. Die Forscher vermuten jetzt, dass er tatsächlich ursprünglich von dort kommt. In Australien ist er aber irgendwann ausgestorben. Warum, können die Forscher aber nicht erklären.
Deutschlandfunk Nova.
Heute ist mal wieder EU-Gipfeltreffen in Brüssel. Das letzte Gipfeltreffen vor der Sommerpause und das erste Mal mit Emmanuel Macron. Angela Merkel war da heute früh schon voller Erwartungen.
Wir werden zum ersten Mal den neuen französischen Präsidenten hier dabei haben. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit, weil ich glaube, dass gerade auch Kreativität und neue Impulse, die von Frankreich ausgehen, die von Deutschland und Frankreich ausgehen, allen guttun können.
Thomas Otto beobachtet den EU-Gipfel für Deutschlandfunk Nova in Brüssel. Thomas, wie hast du Macrons ersten Auftritt heute in Brüssel erlebt?
Ja, man hat schon das Gefühl, da weht ein frischer Wind heute durch Brüssel. Das ist auch ganz angenehm, weil hier ist es auch ziemlich brüllend heiß. Tusk und Merkel haben ja betont, wir sind nicht mehr im Krisenmodus. Heute habe der Optimismus überwogen. Und das hat man auch so ein bisschen gemerkt bei Macrons Auftritt dann vor der Presse. Da war der Pressesaal rappelvoll und man konnte wirklich spüren, dass viele hier in Brüssel, auch viele Journalisten, damit irgendwie so einen Aufwind für die EU verbinden. Macron, der hatte ja vor dem Gipfel schon so ein paar Ideen geäußert, hat gesagt, wir brauchen ein Haus und den Finanzminister für den Euroraum. Und heute ist er dann eben auf den Bereich Wirtschaft nochmal eingegangen, hat gesagt, wir stehen hinter freiem Handel, aber wir sollen halt auch nicht naiv sein, zum Beispiel wenn es um den Handel mit den USA oder mit China geht. Das ist eben auch Teil seiner Strategie, also sich gegen unfaire Handelspraktiken zu wehren, aber trotzdem zu sagen, wir stehen für freien Handel. Und was wohl seine wichtigste Aussage heute war, er sagt eben, Europa ist ein Zukunftsprojekt, aber damit es das sein kann, muss es seine Bürger schützen. Und dem dieser Idee, seine Bürger zu schützen, müsse dann eben alles untergeordnet werden. Und da geht es eben darum, gegen Terrorismus vorzugehen und auch im Bereich Verteidigung enger zusammenzuarbeiten.
Gemeinsame Verteidigungspolitik und diese Terrorabwehr, wurde es ein bisschen konkreter? Wie soll die aussehen?
Also man hat sich da heute auf einige Forderungen geeinigt. Da geht es zum Beispiel in Richtung Industrie zu sagen, Industrie, setzt euch zusammen, gründet ein gemeinsames Forum, entwickelt Technologien, um automatisiert Inhalte zu finden und auch zu löschen, wo eben Terrorismus verherrlicht und dazu aufgerufen wird. Behörden sollen Zugang zu Kommunikationswegen bekommen, die auch von Terroristen genutzt werden. Da geht es darum, verschlüsselte Kommunikation, darauf Zugriff zu erhalten. Gleichzeitig sagt man aber eben, Datenschutz und Privatsphäre sollen geschützt werden. Das ist eben ein sehr kritischer Punkt, wo viele Kritiker auch sagen, naja, wenn wir jetzt bei der Verschlüsselung die Axt ansetzen, auch durch den Staat, dann schwächt das letztendlich Sicherheit für alle. Also ein sehr umstrittenes Thema. Dieser andere Aspekt, gemeinsame Verteidigungspolitik, engere Zusammenarbeit, da hat man sich heute auf einen Fahrplan geeinigt für eine sogenannte PESCO. Das ist wieder so eine typische EU-Abkürzung. Das heißt letztendlich nichts anderes. Die Staaten, die wollen, die können gemeinsame Verteidigungsprojekte starten, also zum Beispiel gemeinsames Sanitätskommando oder eine gemeinsame Kampfgruppe, sowas aufzubauen. Das war bisher zwar schon möglich, ist aber von den Briten immer blockiert worden. Und deren Blockade, die ist mit dem anstehenden Brexit jetzt erstmal vom Tisch und deshalb will man damit jetzt vorangehen.
Dann lass uns mal bei den Briten bleiben. 1932 haben wir es. Es ist gerade Abendessen angesagt dort in Brüssel. Danach wird eben über den Brexit gesprochen, ohne Theresa May. Worum wird es da gehen und was steht für die EU da weit vorne?
Naja, man will sich erstmal die Verhandlungen anschauen, die ja am Montag begonnen haben. Da ist bisher noch nicht so viel besprochen worden. Aber eines der Themen, was auch mit eines der wichtigsten Themen bei den Verhandlungen ist, ist die Frage, wie können denn die Rechte von EU-Bürgern, die in Großbritannien leben, weiterhin geschützt werden, beziehungsweise andersrum die Rechte von Briten, die in der EU leben. Dazu will Theresa May ihre Position schon beim Abendessen, wo sie ja noch dabei ist, darstellen und erläutern. Und darüber will man sich dann eben in der 27er-Runde weiter austauschen. Das ist eben eines dieser wichtigsten Themen bei den Verhandlungen, was zuerst geklärt werden soll. Ein weiteres sehr wichtiges Thema, wo dann auch die EU-Staaten sich schon wieder nicht mehr so einig sind, das ist eben die Frage, was passiert mit den zwei EU-Agenturen, die in London ihren Sitz haben? Also die Arzneimittelagentur und die Bankenaufsicht, die können ja dann nicht weiter dort bleiben, die müssen ja in einem EU-Land sein. Deutschland hätte gern beide. Das ist relativ unwahrscheinlich, dass es beide bekommt. Angeblich gibt es da so eine Verabredung zwischen Deutschland und Frankreich, dass die Bankenaufsicht nach Frankfurt am Main geht, die Arzneimittelaufsicht nach Lille. Angela Merkel hat heute dementiert, dass es so eine Verabredung gibt, aber es gibt natürlich diese Begehrlichkeiten. Heute will man sich da erstmal auf ein Verfahren einigen und das soll so aussehen, dass es so ähnlich wie beim ESC so eine Art Punktevergabe gibt für den bestmöglichen Standort und am Ende soll der dann eben ausgewählt werden durch die Mitgliedstaaten, durch dieses Punktesystem. Ob das am Ende aber wirklich durch das Punktesystem funktioniert oder man sich nicht am Ende doch irgendwo hinter den Kulissen vorher schon verabredet und das dann nur noch ja, finalisiert und mit diesem Punktesystem quasi diese Entscheidung dann durchsetzt, das wird sich zeigen. Da hat man auf jeden Fall bis November noch Zeit.
Na, mit dem ESC hat man ja auch gute Erfahrungen, die gibt es ja auch schon ziemlich lange. Verteidigung, Wirtschaftswachstum, Flüchtlingspolitik und natürlich der Brexit. Viel auf dem Zettel beim EU-Gipfel in Brüssel heute und morgen, alles getragen vom neuen französischen Schwung um Emmanuel Macron. Einschätzung aus Brüssel waren das von Thomas Otto, unserem Korrespondenten vor Ort.
Deutschlandfunk Nova.
Wenn ihr bei Instagram so um die 27 Follower habt und euch denkt, schön wären eigentlich 27.000, dann könnt ihr nachrüsten. Ihr müsst nur nach Russland fahren und da könnt ihr euch Follower kaufen. Verena, wo genau?
Zum Beispiel in Moskau. Da steht in einem Einkaufszentrum in der Nähe vom Roten Platz ein Automat und da kannst du dich dann dran stellen und dir Follower kaufen für Instagram. 100 Likes kosten so um die 80 Cent und 100 Follower kosten dann das Doppelte.
Tipptopp. Preis, wie geht's?
Du gehst einfach hin und der Automat sieht so ein bisschen ähnlich aus wie ein Fahrkartenautomat von der Bahn. Wählst am Bildschirm dann aus, was du machen willst. Also Follower kaufen oder Likes für Instagram oder auch für die russische Facebook-Variante Kontakt hier heißt die. Schiebst dann in den Automaten einen Rubelschein, also du zahlst bar und dann erscheinen auf dem Account gleich die Likes oder die neuen Anhänger. Unsere Korrespondentin, Sabine Stör in Moskau, die hat es mal ausprobiert, ist zu dem Automaten hingegangen und sie hat dann geguckt, wie ein Passant das gemacht hat, für einen Freund als Geschenk.
Du kannst es auch für andere machen.
Ja, oder? Du kannst offensichtlich einfach den Account auswählen, dem du welche zufügen willst.
Ist ja schon ein bisschen spooky. Also was sind das denn für Follower?
Ja, bei dem Fall, den unsere Korrespondentin angeguckt hat, da tauchten dann sofort Follower auf mit südamerikanischen Namen und auch solchem Aussehen. Also man sah junge Leute, viele mit nacktem Oberkörper und Alkohol in der Hand. Bei den Likes ist es wohl genauso und das berichten auch andere, die das schon mal ausprobiert haben.
Okay, aber die sind doch vermutlich fake. Oder sind die echt?
Ja, die Betreiber der Firma des Automaten, das sind zwei russische Geschäftspartner, die sagen, das seien keine Bots oder irgendwie, das seien echte Profile, so berichtet das Magazin Dazed. Den ersten Automaten haben die beiden Ende November in St. Petersburg aufgestellt. In Russland gibt es wohl insgesamt inzwischen 20 Stück davon und auch bei uns in Deutschland sollen bald welche aufgestellt werden.
Das liegt die Vermutung nahe, also es ist total abstrus, aber es liegt die Vermutung nahe, dass dieses Geschäftsmodell ganz gut läuft, oder?
Ja, schwer zu sagen. Die Betreiber sprechen von 20 bis 50 Bestellungen pro Tag. Also bei 20 Automaten insgesamt ist es jetzt auch nicht so richtig viel.
Ja, nee. Da kriegst du mit Kaffee mehr.
Auf jeden Fall. Und die Reaktionen im Netz auf die Maschine sind auch eher grundsätzlich ablehnend. Also anscheinend geht es doch irgendwie ein bisschen gegen die eigene Ehre, sich Follower zu kaufen. Jedenfalls in der Öffentlichkeit ist es wahrscheinlich doch eher eine peinliche Angelegenheit. Wobei, die Aufsteller haben das eigentlich ganz geschickt gemacht, dass die Automaten nämlich vor allem auch damit werben, dass du dir Selfies ausdrucken kannst vor Ort. Und dann kannst du ja vielleicht sagen, ich wollte was ausdrucken und aus Versehen habe ich dann Follower gekauft. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte.
Instagram-Follower kaufen 100 Stück für 1,50 wie am Fischmarkt. Geht bald auch bei uns in Deutschland und dann können wir ein bisschen darauf achten, ob die Zahl von jungen Männern aus Südamerika, wie du es beschrieben hast, Verena, mit nacktem Oberkörper unsere Follower drastisch erhöht. Dann wissen wir auch, die Maschine, die scheint sehr gut zu laufen.
Deutschlandfunk Nova.
Deutschland hat noch nie ein Fußballpflichtspiel gegen Chile verloren. Und so soll es auch heute bleiben. Aber Chile ist kein leichter Gegner.
Sie sind eine unberechenbare Mannschaft, weil alle Spieler fast bis auf ein, zwei eigentlich Tore erzielen wollen und auch können.
Bundestrainer Joachim Löw beim Confed Cup vor dem Spiel in Kasan gegen Chile. Anpfiff ist ein paar Minuten, in genau sechs, nämlich um 20 Uhr für Deutschlandfunk Nova. Jetzt schon im Stadion ist Jens-Jörg Rieck. Grüß dich.
Hallo, zurück.
Wie bereitet man sich bitte schön auf einen Gegner vor, der unberechenbar ist?
Ja, man versucht so viel als möglich. Routinierte Spieler in einer jungen Mannschaft ist das ja nicht ganz so leicht, dann auf den Platz zu bringen. Draxler ist mit 31 Länderspielen der erfahrenste und hat dann immerhin auch schon mal 5 Tore für die DFB-Elf gemacht. Und es ist so ein bisschen abzulesen. Es gibt 4 Veränderungen gegenüber dem Auftaktspiel, dass dann man doch versucht hat, so ein bisschen mehr die Routiniers zu bringen. Also beispielsweise einen Ginter, der immerhin schon bei der WM dabei war, auch wenn er nur Tourist war und beim Olympia-Finale mit dabei war. Süle wird spielen. Rudi spielt, Can. Es ist schon ein bisschen defensiver, das Ganze, was Joachim Löw heute hier in Kasan an den Start bringt.
Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade pietätlos war, dass wir einfach über die deutsche Nationalhymne gequatscht haben. Wir hätten innehalten können, aber es ist nun mal so und deswegen ist es auch live. Bei den jungen Spielern, da merkt man, dass sie nahezu alles perfekt machen wollen. Das hat Joachim Löw auch gesagt. Was machen denn die Jungen anders als, sagen wir mal, Generationen davor? Was ist deine Beobachtung?
Ja, sie sind natürlich viel ausgereifter in dem Alter. Eine Sache haben wir beobachten können im Hintergrund, das gleicht sich jetzt aus mit den Nationalhymnen, unser Fauxpas. Hören wir gerade die chilenische, übrigens großartig unterstützt. Es ist richtig Fußballstimmung hier in der Arena. Liegt daran, dass, glaube ich, 8000 Chilenen hierher gekommen sind. Ganz verrückt. So eine weite Anreise, 15.000 Kilometer und alles aus Südamerika ist hier und aus Deutschland sind es handverlesene 350. Wir kommen zurück zu deiner Frage. Eine junge Mannschaft sehen, die sind natürlich heute viel jünger, die Spieler, die den Sprung in die Nationalmannschaft schaffen. Das deutsche Team ist ohnehin hier mit eines der jüngsten. Ich hätte mich gefreut, wenn man heute den wahnsinnigen Tempo-Dribbler Werner in der Spitze gehabt hätte. Es wird Stindl dort spielen. Finde ich eine überraschende Überlegung, aber ich habe es ja in der ersten Antwort schon angedeutet. Es ist schon ein bisschen defensiver, es ist ein bisschen kompakter gegen die vermeintlich beste Mannschaft des Turniers neben Portugal und das sind die Chilenen.
Montag haben wir noch über diese mäßige Beteiligung gesprochen beim Confed Cup. Jetzt sagst du, okay, heute ist das Stadion vielleicht annähernd dann mal etwas mehr gefüllt. Wie ist es sonst mit der Begeisterung für dieses Turnier?
Ja, also die Südamerikaner machen uns hier wahnsinnig viel Freude, auch im Stadtbild. Die Flaniermeile heißt Baumannstraße, Baumann-Ulica. Und die war fest in der Hand der Jungs in weiß, rot und blau mit dem weißen Stern da in der Mitte, oben im linken Eck. Also der Chilenen, man muss sagen, sie sind auf ihre La Roja, auf ihre Nationalmannschaft, die Roten, mächtig stolz. Das hängt damit zusammen, dass sie nicht nur die Copa gewonnen haben 2015, sondern ein Jahr später, da gab es zum 100-jährigen Bestehen dieses Turnierformats so eine Neuauflage, Centennial. Und die haben sie wieder gewonnen, in einem Rausch, muss man sagen, mit Sanchez als besten Spieler, mit dem Torwart als besten Torwart, mit Bravo, der heute übrigens nicht spielen wird. Und gleich 6 oder 7 Spielern, die im Top-Team des Turniers waren. Also man ist so berauscht von diesem Team und das hat sich offenbar auch in der Reisetätigkeit niedergeschlagen.
Ja, das erste Tor scheint schon gefallen. Ein Gespräch während Nationalhymnen, das hat man auch nicht so oft. Dir ein gutes Spiel, Jens-Jörg. Schönes Spiel. 20 Uhr geht es dann los. Deutschland gegen Chile beim Confed Cup. Meine Güte, ist das so eine Stimmung hätten wir auch mal gerne hier. Das war die Redaktionskonferenz. Donnerstags Ausgabe. Verena von Keitz und Thilo Jahn wünschen schönen Abend.
Tschö.
Tschö.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18.15 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.